Nee, das ist auch für Männer. Da kommen auch Männer drin vor. Und zwar möchte ich ein paar Gedanken sagen zu Johannes 20. Ja, es ist eigentlich schon... Nee, ich lese es trotzdem. So viel Zeit muss einfach sein. Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, kam Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggerollt war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leichenbinden daliegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden daliegen und auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel dasitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten sie. Maria erwiderte: Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Er sagte: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner, und sagte: Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich hin und werde ihn holen. Maria, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief: Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Lass mich los, sagt Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir: Ich kehre zurück zu meinem und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie, und richtete ihnen aus, was er ihnen aufgetragen hatte. Eine der fantastischsten Geschichten in der Bibel. Wenn diese Geschichte nicht in der Bibel stehen würde, wäre Jesus tot und es gäbe Gerüchte und nicht mehr und nicht weniger. Aber hier sind die ersten Zeugen. Und man könnte eigentlich jetzt eine ganze, wie ich das schon so oft sage, eine ganze Bibelwoche darüber halten, über jede einzelne Person, über das Verhalten, über das Warum und Wieso. Aber wir wollen uns heute Morgen mal diese Frau anschauen, diese Maria aus Magdala. Eine ganz besondere Frau. Und wenn ich mich mit ihr beschäftige, dann muss ich feststellen, dass sie hochintelligent war. Sie hatte ein unheimlich schnelles und intensives Auffassungsvermögen. Und nicht, wie oft in der Weltliteratur sie als Prostituierte oder irgendetwas dargestellt wird. Das glaube ich nicht. Sie war auch nicht naiv, sie war auch nicht einfach, sondern sie hat Dinge wirklich erfasst. Ich erkläre euch das, warum ich das so sage. Diese Frau hatte viel mit Jesus erlebt. Sie war von Dämonen besessen Und Jesus hatte sie frei gemacht. Und von der Zeit an ist sie nicht mehr von seiner Seite gewichen. Sie stand am Kreuz, sie war ihm ganz nah. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Wisst ihr, was ein Dämon ist? Ein Dämon ist etwas, was einen beherrscht, wo man dann keinen Einfluss mehr hat. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn man eine Sucht hat, dann ist das wie ein Dämon. Ich an meine Zeit mit Alkohol zurückdenke, dann war der Alkohol mein Dämon. Er hat über mich bestimmt, obwohl mein Verstand Nein gesagt hatte, brauchte ich dieses Zeugs. Und ich habe Dinge angestellt, um es zu bekommen, die könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen. Und wenn Jesus einem von solch einem Zwang frei macht, dann hat man ein ganz besonderes Verhältnis. Ich jedenfalls. Und wenn man dann auch 7 solcher Dinge hat und davon befreit wird, ich kann diese Frau verstehen. Diese Frau wollte diesen Herrn nie mehr loslassen. Das war derjenige, der ihr das Leben zurückgegeben hat. Das wirkliche Leben, der sie wirklich frei gemacht hatte von all ihren Zwängen. Und dann steht diese Frau am Kreuz und muss mit ansehen, wie er gemartert wird, wie er getötet wird und kann nicht eingreifen, kann nichts tun, weil sie eine Frau ist. Und in der damaligen Kultur wäre es ihr Todesurteil gewesen, wenn sie auch nur irgendwie eingegriffen hätte. Das ganze Gericht, die ganze Prozedur, das ganze Militär war alles von Männern beherrscht. Da war für Frauen kein Platz. Und dieser Jesus, ein Mann, nimmt sich seiner so intensiv an. Diese Frau hatte ein ganz, ganz besonderes Verhältnis zu diesem Herrn. Und sie hat ihn wirklich geliebt. Über den Tod hinaus. Und sie wollte auch bei diesem Herrn sein. Und sie hat getrauert, weil sie schon gleich am nächsten Morgen wieder zu diesem Grab eilt. Weil das der Ort war, wo derjenige jetzt lag, der sie befreit hatte. Wo, ich sag's mal so frei interpretiert, ihre Hoffnung begraben lag. Alles, ihr ganzes Leben war zusammengebrochen, weil derjenige auf einmal nicht mehr da war. Und dann sieht sie von Weitem, da stimmt was nicht an diesem Grab. Das ist ja offen. Und dann macht sie es wieder, wie in dieser Kultur richtig ist, sie geht zu den Männern. Und diese Männer, die machen dann einen Wettlauf. Der Petrus, der war nicht so gut trainiert. Der Johannes, der war schneller. Aber der Petrus, der war wieder mutiger. Der ging rein. Ja, jetzt könnte man sich diese Personen mal alle die Charaktere anschauen. Warum, wieso, weshalb, ja. Aber dann ist das Erstaunliche, was da steht. Und als sie reingeguckt haben und das Ding ist leer, da gehen sie nach Hause. Wie deprimierend. Männer gehen einfach nach Hause. Sorry, wenn ich das so sage. Da ist nichts. Da kann man auch nichts mehr machen. Geh mal heim. Aber die hat nicht losgelassen, diese Maria. Die ist da geblieben. Die kommt ein bisschen später. Da sind die dem vielleicht schon wieder entgegengekommen. Steht ja hier alles so. Wunderbar beschrieben. Und dann wagt sie sich auch an dieses Grab und schaut hinein. Und da sieht sie der Engel. Er hat ein bisschen mehr Ausdauer. Und dann merkt sie, dass hinter ihr irgendjemand ist und schaut so ein bisschen über die Schulter und nimmt da schattenhaft jemand wahr und fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Wo ist er rum? Sie hat ein Interesse daran, ihren Herrn zu finden, und wenn es nur der Leichnam ist. Und dann dieser Ausdruck, Maria, als sie dieses Wort hört, da weiß sie, es ist der Herr, diese Stimme war vertraut. Und sie dreht sich rum und will ihm um den Hals fallen. Und dann übersetzt die Elberfelder, rühre mich nicht an. Und da bin ich dann drüber gestolpert. Da habe ich gedacht, das ist doch abnormal. Das ist doch nicht normal, dass der Herr, wo ihn Johannes noch vor 3 Tagen an der Brust gekuschelt hatte, dem man die Füße salben durfte, den man bewirten durfte, der beim Essen dabei saß, den durfte man jetzt nicht mehr anfassen? Warum durfte man ihn nicht mehr anfassen? Der Karl-Heinz, der hat das besser übersetzt. Der übersetzt, lass mich los. Und der Alexander Seibel, der hat das ja schon vor 14 Tagen gesagt, die Verbe im Griechischen und im Altgriechischen haben unheimlich viele Bedeutungen. Wir haben eine ziemlich primitive deutsche Sprache, wo es nur ganz wenige Worte gibt und die sehr hart sind und die nur begrenzt auslegbar sind. Nehmen wir, Andi hat es jetzt gesagt, die Liebe, im Griechischen gibt es schon allein 3. Ja, ich sage immer im Englischen Sky and Heaven, die Himmel und Himmel. Ja, in Deutschland gibt es nur einen Himmel und im Deutschen gibt es wirklich nur gewisse Worte, wo wir Dinge mit in Zusammenhang bringen, die eigentlich viel größer, viel weiter und viel umfassender sind. Weil dieses rühr mich nicht an ist eigentlich ganz was anders. William MacDonald habe ich gefunden. Der hat das so übersetzt. Als Maria den auferstandenen Herrn traf, wollte sie sich an ihn hängen, wie sie ihn früher schon gekannt hatte. Sie wollte seine physische, leibliche Gegenwart nicht verlieren. Aber der Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Er sagte damit praktisch, Maria, häng dich nicht an mich in einer irdischen, physischen Weise. Wenn ich zu meinem Vater auffahre, wird der Heilige Geist auf die Erde kommen. Durch seinen Dienst wirst du mich auf eine vollkommene, deutliche, vertrautere Weise kennenlernen, als du mich je zuvor gekannt hast. Die Maria hing an diesem leiblichen Jesus fest. Das war ja das Einzige, was sie kannte, der sie befreit hatte von ihren Dämonen, der ihr dieses freiheitliche Leben geschenkt hatte. Sie hing an etwas Materiellem fest. Und deswegen sagt Jesus zu ihr, lass mich los. Das gibt's nicht mehr, das ist im Grab geblieben, dieses Materielle. Dieser Jesus, den du kanntest, den du angefasst hast, der Wunder getan hat, der über die Lande gezogen ist, der gepredigt hat, das war der Mensch Jesus, der ist jetzt gestorben. Ich gehe jetzt zu meinem Vater, ich werde im Geist wiederkommen und nicht mehr leiblich da sein. Lass dieses Leibliche los. Das ist ja alles schön theoretisch, ja, alles fein und gut. Wir alle wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir alle wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir alle wissen, dass wenn wir zu Jesus kommen, wir auf Deutsch gesagt freigesprochen werden. Und dass das nicht Stunden dauert, sondern dass das von einer Sekunde zur anderen passiert. Aber was ist mit mir? Kann ich mir auch selbst vergeben? Ich bringe meine Dinge meinem Herrn und er vergibt mir. Er ist treu und gerecht und vergibt alles. Aber kann ich mir auch selbst vergeben? Hätte ich doch damals in der Schule mehr das und das gelernt? Hätte ich doch nicht diesen Beruf erlernt? Hätte ich doch nicht mit dem Auto damals diese Kurve so gefahren und danach war dann dieser Unfall und diese Folgen? Hätte ich doch nicht Dinge vor der Ehe getan, die in die Ehe gehören? Hätte ich doch nicht das Geld damals so ausgegeben, sondern so? Hätte ich doch diesen Partner nicht geheiratet? Hätte ich doch? Diese ganzen Dinge, die uns im Leben alle begleiten, wo wir immer wieder zurückbringen. Das ist dieser Sack, den wir ans Kreuz tragen und den wir immer wieder mitnehmen. Und da sagt der Herr Jesus, lass das los. Maria, lass das los. Lass dieses Irdische, dieses Weltliche los. Ich bin jetzt geistlich. Ich möchte dich wirklich frei machen im Geist. Vergib dir selbst. Du darfst dir selbst vergeben. Die Folgen sind die gleichen. Die Folgen ändern sich auch nicht. Man muss auch mit den Folgen leben. Aber es ist Vergebung. Dafür bin ich auch gestorben. Du brauchst nicht nur die Schuld mir zu bringen, sondern du darfst deine eigene Schuld dir vergeben, weil ich dir vergeben habe. Das ist allumfassend. Und die hat das sofort kapiert. Das musste man der gar nicht länger erklären. Sie hat ihn nicht angefasst, sie hat ihn nicht. Man liest auch nichts mehr von ihr, dass sie irgendwann irgendwo einen Leichnam, einen Dom gebaut hat, ein Kreuz gebaut hat, ein Grab gebaut hat. Wie wir es nachher, wir Menschen, wir nicht hier als Gemeinde, getan haben. Wenn man in Jerusalem ist und wer schon einmal da war und diesen Irrsinn, entschuldigt den Ausdruck, sieht, der da passiert ist, das ist unverständlich mit Kirchen und mit Löchern, wo man reinkriechen muss und reingreifen muss. Und nein, das ist es nicht. Daran sollen wir nicht festhalten. Ich habe ein Werk vollbracht, was alles umfasst. Ich habe alle Sünde getragen. Ich habe alles vergeben. Du darfst dir selbst auch vergeben. Und ich glaube, viele Christen haben auch ein Problem damit. Und ich musste mir das auch erstmal richtig durch den Kopf gehen lassen. Und musste das mal sacken lassen und musste das mal in Ruhe überlegen. Wo bist du eigentlich noch immer mit dir am Hadern? Wo bist du immer noch mit dir am, wenn du das doch gemacht hättest, dann wäre doch, wenn du das doch, dann wäre das doch. Und wenn du, es ist vergeben. Die Folgen sind da. Ich habe Entscheidungen getroffen und die sind so. Ich habe Dinge gemacht, die kann man nicht mehr ändern. Aber dieses hätte doch, wäre doch, das ist auch mit in diesem Grab geblieben. Das ist vorbei. Deswegen, bitte, wenn ich von Freiheit spreche, dann weiß ich, wovon ich spreche. Ich bin nicht ganz hundertprozentig frei, aber ich versuche, diese Freiheit zu bekommen. Diese Freiheit im Glauben durch meinen Herrn. Weil das mich stark macht, weil das mich froh macht. Weil das mich nicht an diesen alten Dingen festhalten lässt, die da waren, aber die vergeben sind. Dieses Kreuz hat uns frei gemacht. Dieses Wunder von Ostern. Er ist auferstanden. Er lebt. Und er hat dich erlöst, weil er in dir einen Helden sieht, weil er in dir etwas ganz Wertvolles sieht, weil du einmalig bist. Das mag klingen wie, es ist so, es ist eine Tatsache. Ich bin bestimmt kein Schleimer, aber das ist wahr. Er ist nicht gestorben für irgendwelche Unsinn oder irgendetwas. Er ist für wertvolle Perlen gestorben. Und du bist eine. Und Andi hat das eben schon gesagt mit diesem Petrus. Das hat mich vorige Woche so angegriffen, wenn ich daran denke, dass Jesus in dieser Pein diesen Petrus anschaut. Und ich mich darunter vorstelle, weil ich genauso bin. Genau wie Petrus, auch einer, der verleugnet. Wenn ich daran denke, wem ich hätte ich noch alles das Evangelium sagen sollen, die jetzt schon nicht mehr leben. Das sind auch so Dinge. Das kann man sich aber auch selbst vergeben. wenn man es von Herrn gebracht hat. Aber das sind Fragen, wo man sich ja auch mit beschäftigt. Und dann an diesem, wie er sagt, Galiläischen Meer, diese Frage, hast du mich lieb? Der Petrus, ja. Und was für Aufgaben kriegt er da? Er soll sich um Menschen kümmern. Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Kümmer dich um Menschen, nicht um Gemeinde, nicht um, da sind Menschen mit gemeint. Geh auf Menschen zu, beschäftige dich mit denen, das ist deine Aufgabe. Wenn du mich lieb hast, dann machst du das. Und das ist auch die Aufgabe für uns. Geh hin, wenn du ihn lieb hast, kümmere dich. Es gibt so viele Aufgaben, es gibt so viele Dinge, ganz kleine Dinge, ganz unbedeutende Dinge. Aber mach sie. Vergib dir selbst. Erlebe diese Freiheit des Glaubens, die er wirklich schenkt und feiert wirklich Ostern. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, es fasziniert mich immer aufs Neue, wenn ich mich mit dir beschäftige. Wenn man Personen sieht, die du begegnet bist, und wenn man sie dann überträgt in unser Leben und sieht, wo doch noch so viele Dinge ja, uns so schwer fallen und wo wir dann manchmal etwas betrübt sind oder gehemmt sind. Und du sagst, rühr mich nicht an oder haltet nicht fest. Und wir halten doch immer wieder an unseren alten Leben fest. Und du weißt das auch. Du weißt, dass wir noch Menschen sind mit all unseren Fehlern und allem. Ach, du willst uns frei machen. Du willst uns wirklich vergeben, damit wir dieses Bewusstsein haben, deine Kinder zu sein. Wir wissen das auch, wir feiern das auch. Aber schenk uns doch immer wieder aufs Neue auch diese Momente der Ruhe. Vielleicht ist diese Zeit hier genau dafür geeignet, wo man nicht mehr weggehen darf, wo man vielleicht noch den Strom abschalten sollte, damit man wirklich mal alleine ist, wie Andi das auch gesagt hat, nichts sieht und sich einfach mal wieder mit dir beschäftigt, damit du durch deinen guten Geist zu uns reden kannst, damit du uns aufwächst, damit wir wirklich diese frohe Botschaft weiter verkünden. Du lebst. Ja, du lebst, wir haben das erfahren und erfahren das jeden Tag neu. Und dafür preisen wir dich und dafür beten wir dich an. Herr Jesus, wir lieben dich und wir freuen uns auf dich. Aber gib uns auch die Kraft für den Weg, den wir jetzt gehen, auch in der nächsten Woche. Und wir bitten dich um deinen Segen. Amen.